Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Heute, vor genau 50 Jahren, ist die erste Sendung mit der Maus ausgestrahlt worden. Es folgte eine beispiellose Erfolgsgeschichte einer Kinderserie, bei der auch Erwachsene schon viel gelernt haben. Zum Beispiel, warum der Himmel blau ist oder wie die Löcher eigentlich in den Käse kommen. In Kultur heute erfahren Sie heute unter anderem, was Islamogauchisme ist und warum in Frankreich zurzeit so heftig darüber gestritten wird. Sie erfahren, warum das neue Projekt von der Choreografin Sascha Walz in C heißt und wie sich der Blick auf weibliche Stars durch die MeToo-Bewegung verändert hat. Vor fast genau einem Jahr, da ist der Filmproduzent Harvey Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Ein Durchbruch für die MeToo-Bewegung, die ja 2,5 Jahre zuvor durch Vorwürfe gegen diesen Hollywood-Mogul ausgelöst worden war. In Deutschland ist der Regisseur Dieter Wedel der wohl prominenteste Fall. Vorgestern wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen ihn erhoben hat. Eine Schauspielerin wirft Wedel vor, sie bei einem Vorsprechen in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen zu haben. Wedel hat den Vorwürfen per eidesstattlicher Erklärung widersprochen und es gilt für ihn natürlich auch weiterhin die Unschuldsvermutung. Aber kann man trotzdem sagen, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Signalwirkung hat? Das habe ich die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal gefragt.
Naja, wir alle hoffen ja immer, dass in Gerichtsverfahren sozusagen gesellschaftlich verhandelt wird, wie stehen wir zu dem Problem? Und irgendwie einfach zu sagen, nö, irgendwie, es ist jetzt so lange her, da gehen wir gar nicht mehr vor Gericht, ist natürlich immer ein Signal an die Gesellschaft. Ich glaube, weil da einfach Aussage gegen Aussage steht, es kann eigentlich nicht zu einer Verurteilung kommen, aber es ist eine Möglichkeit, öffentlich nochmal darüber zu debattieren. Was wir eigentlich nochmal bräuchten, wären weitere gesellschaftliche Orte, wo wir darüber reden könnten. Was wir auch bräuchten, wäre ja zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, wie kann es in einer anderen Form Wiedergutmachung für etwas geben, was ja nun offensichtlich im Raum steht. Also es gibt irgendwie von mehreren Schauspielerinnen Anklagen, dass es sexuelle Grenzüberschreitungen gegeben hat. Ob das jetzt juristisch irgendwie haltbar ist oder nicht, ist die eine Frage. Aber die andere Frage ist, das ist ein sehr krankes System. Wie können wir gesamtgesellschaftlich darüber reden? Wie können wir dieses System gesünder kriegen?
Hat sich denn der Blick auf den weiblichen Star durch die MeToo-Bewegung bisher verändert? Weil wenn man mal nach weibliche Stars googelt, dann hat man eigentlich nicht den Eindruck, dann bekommt man nach wie vor die heißesten weiblichen Stars, die alle Hüllen fallen lassen oder weibliche Stars aus Hollywood, die einfach nicht altern.
Ja, es hat sich was verändert, qualitativ. Quantitativ sieht es ein bisschen anders aus. Zum Beispiel haben sich so Sachen verändert, dass jetzt bei Produktionen, wo es eine Vergewaltigung in dem Skript gibt, es einen Vergewaltigungscoach mit am Set geben muss. Also die halt einfach aufpassen, dass in dieser Szene es nicht zu Grenzüberschreitungen kommt, die auch auffangen, wenn die Schauspieler, Schauspielerinnen danach sagen, mir geht's echt nicht gut mit dieser Szene, was wirklich ein großer Schritt ist, was ja irgendwie an dieser Maria Schneider-Sache, die ja im Rahmen von MeToo nochmal hochgekommen ist, also die ja eine Szene spielen sollte, die ihr nicht vorher gesagt wurde, eine Vergewaltigungsszene, und es wurde ihr nicht gesagt. Und das hat sie ja als dem Moment beschrieben, in dem ihre Schauspielerinnenkarriere eigentlich zu Ende gegangen ist, also als ein ganz tiefes Trauma. Mhm. Es haben sich tatsächlich die Rollen ein wenig verändert. Es gibt mehr stärkere Rollen. Es gibt auch mehr Rollen, die den Bechdel-Test bestehen. Also dass es irgendwie in einem Film irgendwie mehr als eine weibliche Figur gibt, die einen Namen hat und mit einer anderen Figur spricht über ein anderes Thema als einen Mann. Aber es gibt natürlich immer noch viel zu wenig Frauen, gerade im deutschen Fernsehen. Im Fernsehen sind bei Kindern Mädchen überproportional vertreten. Aber auf erwachsene Frauen kommen dann 3 Männer. Und wenn die Frauen über 50 sind, kommen sogar 5 Männer auf eine Frau. Und das ist natürlich immer noch Wahnsinn. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, also vor kurzem haben sich ja irgendwie Stars als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht binär oder trans geoutet. Und das war wirklich ein riesiger Schritt. Und dann merken wir, wie wenig weit wir sind. Also es ist 2021 und irgendwie das ist immer noch so, also da müsste man auf ganz, ganz viele Dinge schauen. Auch irgendwie zum Beispiel auf andere Formen von Diversität. Also sagen wir es mal so, die deutschen SchauspielerInnen sind noch immer sehr weiß und das bildet nicht die deutsche Bevölkerung ab und das erzeugt auf Dauer einfach so ein Problem der Glaubwürdigkeit.
Hinkt denn Deutschland auch insgesamt in der MeToo-Bewegung hinterher, zum Beispiel im Vergleich zu den USA?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ganz im Gegenteil, in den USA ist die MeToo-Bewegung ja auch so laut, weil da irgendwie anhand von sexualisierter Gewalt ganz, ganz viele andere Ungleichheiten nochmal verhandelt werden. Wir haben hier einfach für viel, viel mehr Rechte gekämpft, für viel, viel mehr Gesetze. Wir haben einfach Kinderbetreuung. Das gibt's ja einfach nicht in den USA, also nicht als Recht, ne? Also deshalb irgendwie konzentriert es sich da nochmal viel, viel mehr auf die MeToo-Bewegung. Deshalb ist sie in gewisser Form lauter. Wir machen das hier leise, in bestimmten Formen eigentlich auch besser. Das andere Problem, was wir jetzt aber haben, wo wir einfach weltweit ein Problem haben, ist einfach die Corona-Krise, wo ganz viele Errungenschaften ja rückgängig werden. Also das ist gerade, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, die Menschen, sie müssen zu Hause bleiben. Wir wissen, die meisten sexualisierten irgendwie Grenzüberschreitungen, Verbrechen passieren im Nahbereich. Es ist viel, viel schwieriger, auch Hilfen zu bekommen. Also ne, einfach nur irgendwie bei so einer Hotline anzurufen, wenn du mit dem Täter zusammenlebst, ist halt viel, viel schwieriger. Dass sich sowas wie Arbeitszeiten, irgendwie Lohnarbeit bei Frauen ist runtergegangen, signifikanter als bei Männern. Frauen machen viel, viel mehr im Homeschooling, viel, viel mehr in der Care-Arbeit und so weiter. Also die Corona-Krise hat halt all die Probleme, die vorher waren, verschärft, aber die Lösungsansätze so ein bisschen ausgebremst. Und das ist ein ernsthaftes Problem.
Nun geht es in der MeToo-Bewegung ja oft aus gutem Grund um Schauspielerinnen. Wie ist es eigentlich in anderen Kulturbereichen?
Also es geht um Schauspielerinnen, weil wir die kennen. Wir kennen die Gesichter, irgendwie können etwas mit denen verbinden. Wenn wir halt Zahlen und Statistiken lesen, eine Zahl macht mit uns viel, viel weniger als ein Mensch, den wir kennen. Es ist überhaupt so, dass sexualisierte Gewalt ein zentrales und ein wichtiges Thema ist. Und das ist eben nicht im, weiß ich nicht, sobald irgendwie Menschen mit ihrem Körper auftreten, schlimmer oder deutlicher. Nur irgendwie da debattieren wir es gerade. Es ist tatsächlich auch nicht nur in Kulturbereichen, es ist ja in allen Gesellschaftsbereichen ein Problem. Aber, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, es ist eben nicht, wenn Frauen arbeiten gehen, dann gibt es da Grenzüberschreitungen, sondern die meisten Grenzüberschreitungen passieren immer noch zu Hause.
Morgen ist ja Weltfrauentag und Alice Schwarzer hat erneut betont, dass sie diesen Tag eigentlich abschaffen möchte, weil er gönnerhaft sei und eine symbolische Schmeichelei. Wie sehen Sie das? Soll der Weltfrauentag weg?
Nein, er soll natürlich nicht weg, sonst würden wir jetzt nicht über diese Themen reden. Wo sie recht hat, ist, dass es irgendwie nicht getan ist mit einem Tag im Jahr und die anderen Tage im Jahr kümmern wir uns dann um die echten Themen. Das ist ein Missverständnis des Weltfrauentags und das passiert ja. Aber solche Gedenktage haben ja immer eine Symbolwirkung. Sie zwingen uns auch so ein bisschen zum Stocktaking, also mal zurückzugucken, zu sagen, was ist denn jetzt im letzten Jahr eigentlich passiert? Haben wir unsere Ziele erreicht? Was durchaus stimmt ist, ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel auch nochmal auf diese andere Seite der Gleichberechtigung gucken. Also auch in der Corona-Krise, Frauen werden massiv benachteiligt, gleichzeitig sterben mehr Männer. Und irgendwie auch da nochmal zu gucken, wie machen wir es zum Beispiel mit dem Impfen? Sollten wir es als eine weitere Kategorie neben Alter, neben irgendwie Beruf und so weiter, sollten wir da auch nochmal über Geschlecht nachdenken und in dem Fall vielleicht auch nochmal Männer gezielter ansprechen zum Beispiel.
Das war die Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal über die bisherigen Erfolge der MeToo-Bewegung. Romeo und Julia nicht durch ihre Familien entzweit, sondern gleich von Anfang an getrennt. Beide befinden sich nämlich jeweils in einem großen, durchsichtigen Plastikball. Für ein Kunstprojekt über die Corona-Pandemie und Social Distancing haben sich jetzt Tänzerinnen und Tänzer des Stuttgarter Balletts mit ihren Kostümen in Plastikbällen fotografieren lassen. Corona hat die Kultur verändert und gerade der Tanz tut sich sehr schwer mit den Abstandsregeln. Die Choreografin Sascha Walz hat zum neuen Jahr mit ihrer Kompanie ein neues Projekt gestartet, das sie als Prozess angekündigt hat. Ein Prozess, aus dem dann kontinuierlich sowohl digitale als auch Live-Formate hervorgehen sollen. Gestern Abend hatte das Projekt seine Streaming-Premiere. Frage an meine Kollegin Wiebke Hüster. Hat sich Sascha Walz mit diesem Projekt also klug vorbereitet auf alle Eventualitäten in der Corona-Zeit?
Ja, sie hat ein Konzept entwickelt, das eben in dieser Zeit wirklich sehr kongenial funktioniert zu der Musik, die sie da benutzt. Sie hat nämlich eine Musik gewählt, bei der die Länge des Stücks und auch die Anzahl der Performer interessanterweise, also der Musiker, variabel ist. Und das überträgt sie auf den Tanz. In diesem Fall waren das 10 Tänzer. Und das ist ja jetzt schon in der ganzen Lockdown-Zeit die Bubble-Größe, wie wir das nennen, gewesen in den Tanzkompanien und Ballettkompanien, dass man gesagt hat, das kann man überschauen. Eine Gruppe von 10 kann zusammenarbeiten. Aber natürlich steht jede Premiere in dieser Zeit, auch die gestreamten Premieren, stehen natürlich unter diesem Druck, bleiben alle gesund, ist das zu schaffen? Und hier ist es jetzt so, in dieser Choreografie von Sascha Walz hat man das Gefühl, ja, man kann die einzelnen Sequenzen, aus denen das Stück besteht, nämlich 53 verschiedene Bewegungsfiguren, die kann man eigentlich lernen wie ein Tanzalphabet, wie eine Bewegungssprache. Und Teile davon werden eben immer improvisiert unter bestimmten Gesetzen nach bestimmten Regeln. Und das kann man natürlich lernen. Und dann kann man ganz leicht für jemand, der erkrankt ist, unglücklicherweise, kann man dann für den einspringen.
Und das kann ja auch zu Hause dann praktisch vorbereitet werden. Also jeder kann zu Hause für sich trainieren, diese Bewegungsabläufe lernen und dann wird zusammen geprobt.
Ja, das Interessante ist eben, dass ja jetzt oft auch Choreografen, Ballettmeister, Assistenten sowieso schon per Konferenz, per Videokonferenz zugeschaltet werden. Die Tänzer sind im Saal, der Choreograf sitzt in New York oder Gott weiß wo an seinem Schreibtisch oder steht dort in einem Saal und bringt den Tänzern so auf die Distanz Bewegung bei. Das ist natürlich ein vollkommen anderes Arbeiten, als wenn ein Choreograf kurz mal den Partner der Tänzerin ersetzen kann, wenn er sie hebt und ihm zeigen kann, wie das geht. Ja, das ist schon schwierig. Die Tänzer haben schon wirklich eine schwere Zeit im Moment.
In C, so lautet der Titel der Arbeit, ein Titel, der sich ja auf ein gleichnamiges Musikstück bezieht. Was ist das für ein Werk?
Ja, wundervoll. Also Terry Rileys In C, diese Komposition gilt als erste minimalistische Musik überhaupt. Und es wird praktisch auf einen Beat, wird ganz moderat, ständig moduliert. Also die Musik verändert sich quasi unhörbar und dadurch geht man in so einen Flow. Und das greift eben Sascha Walz so fantastisch auf. Wir hören da mal rein in diese wunderschöne Musik, gespielt vom New Yorker Ensemble Bang on a Can All Stars.
Ja, man hört ja nur minimale Veränderungen. Wie wird dazu getanzt? Wie muss man sich das vorstellen, Frau Hüster?
Also der Minimalismus hat ja in der Folge von Riley durch Steve Reich etwa ganz große Kompositionen für den Tanz geschaffen und bis heute Anne-Theresa de Kersmarker oder auch andere Choreografen haben ganz großartige Dinge dazu geschaffen. Es ist wahnsinnig schwer. Es sieht so leicht aus, auch bei Sascha Walz, aber das ist wirklich ein Meisterwerk, was sie hier geschaffen hat. Es sind nämlich so anknüpfend an die Freiheiten der Postmoderne sind es fast Alltagsbewegungen, die sie tänzerisch strukturiert, die sie in eine choreografische Sprache bringt. Und das sieht so entspannt und leicht aus. Und es ist so ein kommunikatives, wundervolles Miteinander der Tänzer. So unangestrengt, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann aufatmen. Ich gerate in diese ästhetische Erfahrung ganz tief hinein, habe fast das Gefühl, ich bin dabei.
Das Ganze ist ja als Prozess angekündigt. Wie kann das Stück denn jetzt nach der Streaming-Premiere weiterentwickelt werden?
Ja, das ist eben so interessant, weil man kann es ja wirklich vom Bildschirm per Videokonferenz lernen, diese einzelnen Bewegungen. Und dann kann man, und darin besteht ja eben dieses Vermächtnis der Postmoderne, dass man gesagt hat, man will absehen vom Ich. Es soll nicht einem gehören, es soll nicht auf einen Autor alles zurückzurechnen sein, sondern Choreografen und Komponisten beziehen eben die Tänzer, die Musiker in diese Prozessarbeit, in das Entstehen des eigentlichen Werks ständig mit ein. Es gibt Strukturen auf der einen Seite und große Freiheit, Improvisation auf der anderen. Und das ist natürlich von jetzt ab überall auf der Welt möglich und auf alle Kompanien übertragbar.
Vielen Dank. Wiebke Hüster war das über die neue Arbeit von Sascha Walz als Streaming-Premiere aus dem Berliner Radialsystem. Als erstes sind also die Museen dran. Ab morgen dürfen viele von ihnen wieder öffnen. An den meisten Orten müssen sich die Besucherinnen und Besucher allerdings beim Museum anmelden. Am besten online, was am Kölner Museum Ludwig am Wochenende schon die Server zusammenbrechen ließ. Alle wollen nämlich jetzt in die neue Andy Warhol-Ausstellung gehen. Auch viele andere Museen haben in der Zeit, als sie geschlossen hatten, Ausstellungen aufgebaut. Dabei bleibt die Lage für sie aber weiter unsicher. Eine Öffnung hängt schließlich von der 7-Tage-Inzidenz ab. Und wenn die über 100 steigt, dann greifen wieder die Lockdown-Regeln. An der Mainzer Kunsthalle hat man deshalb versucht, die Ausstellung mit Arbeiten des dänischen Künstlers Joachim Köster in die Stadt zu bringen. The Way Out is the Way In, so lautet passenderweise der Titel, und Anja Reinhardt hat sich angeschaut, wie das Ganze funktioniert.
Grabe nach deinen verwaisten Zukünften, öffne die hintersten Kisten deines Dachbodens.
Settle in. And find a comfortable position.
Wer mitten in der Mainzer Innenstadt steht, der wird an dieser Stelle des Audiowalks vielleicht einmal kurz die Situation reflektieren. Mit Kopfhörern ausgestattet und auf das Smartphone schauend, soll ich mich auf die Suche nach den verborgenen Teilen meines Bewusstseins machen. Bis hierher bin ich einer Frau gefolgt, die auf dem Bildschirm vor mir läuft und damit den Weg weist. Der führt von einem Platz mit nüchterner Nachkriegsarchitektur zum historischen Schillerplatz, in dessen Mitte der Fastnachtsbrunnen steht. Eine Bronze des auch in der Zeit des Nationalsozialismus gut beschäftigten Künstlers Blasius Spreng. Inmitten eines Gebäudeensembles von barocker Üppigkeit befindet man sich nun schon auf mehreren Bewusstseinsebenen. Ein Zustand, der in der Kunst von Joachim Köster eine zentrale Rolle spielt. Denn die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz soll ja der Ausgangspunkt für den Audiowalk sein, der von Dark Matters entworfen wurde, einem Projekt, in dem drei Frauen interdisziplinäre Stadtraumprojekte entwickeln. Zwar sind fast alle Werke der Köster-Schau im Hörgang zu sehen, der Audiowalk entwickelt sich aber eher anhand der Denkweise des Künstlers, wie Jana Prinsloh erklärt.
Die Zusammenarbeit mit der Kunsthalle ist ja entstanden, weil wir eben immer wieder uns dafür interessieren, Gedankengänge aus dem Kunstraum in die Stadt zu übertragen und uns auch andersrum zu fragen, was kann die Stadt auch der Kunst erzählen über abgenutzte Blicke oder neue Denkweisen. Und Joachim Köster eben so einen interessanten Blick darauf hat, wie jetzt die unterschiedlichen Netzwerke, die unterschiedlichen Objekte und Akteure in dieser Welt uns auch beeinflussen.
Joachim Kösters Kunst hat keine eindeutige visuelle Handschrift. Er arbeitet mit Fotografie, Video und Objekten, die er, wie in Mainz, als raumgreifende Installation aufbaut oder besser in Beziehung setzt. Auf dem Boden, auch das ist Teil des Hörgangs, ist in eigenwilliger Anordnung unser Planetensystem aufgeklebt. Merkur, Mars und Sonne, denen teils jahrhundertealte Objekte wie Fossilien oder Kristalle zugeordnet sind, verweisen mit Linien auf andere Planeten oder Fotografien, die an den Wänden hängen. Verlassene Häuser sind darauf zu sehen, mikroskopische Aufnahmen von Kokainpulver, eine Gottesanbeterin in einer Pflanze. Alles hängt mit allem zusammen. Hier geht es nicht um Expertenwissen, sondern um den eigenen Zugang zur Welt. Wie setzen wir das Sichtbare mit unserer Gedankenwelt in Beziehung? Wie können wir das Nicht-Sichtbare begreifen, von dem wir wissen, dass es existiert? Was ist Realität und ist sie deckungsgleich mit der Realität der anderen? Kösters Kunst ist der Versuch, die Welt, deren Erklärung in der Moderne in Spezialwissenschaften zerfallen ist, als Ganzes zu erfassen. In Mainz hat zum ersten Mal etwas funktioniert, was er bislang erfolglos in anderen Museen versucht hatte anzustoßen, seine Kunst mit Objekten aus zum Beispiel naturhistorischen Museen zusammenzubringen, wie die Direktorin der Kunsthalle Stefanie Böttcher erzählt.
Ich habe gedacht, die müsste man mal fragen, ob sie nicht bereit wären, aus ihren Depots etwas an uns auszuleihen, weil es ihm immer wieder darum geht, Schwellen zu übertreten, Grenzen langsam hinwegzuschmelzen und überhaupt auch erst mal wahrzunehmen und zu befragen und zu gucken, was befindet sich eigentlich jenseits dieser Information oder dieses Objektes.
Übersetzt auf den Audiowalk durch die Stadt heißt das: Direkt zu Beginn sieht die Betrachterin Kösters Video Tarantism projiziert auf eine leerstehende Bar. Ein verwaister Ort, auf dessen Glasscheibe nun Menschen zu sehen sind, die wie von der Tarantel gestochen tanzen. Dem Mythos zufolge verlässt das Gift der Spinne den Körper nur durch heftige Bewegungen. Nur gut 20 Minuten dauert der Gang durch das Mainzer Zentrum. Man hätte sich trotz der meditativen Ansprache mehr gewünscht, denn unter dem Pflaster liegt der Strand, um den Titel einer längst vergangenen Zeitschrift zu zitieren, und im Alltäglichen und vermeintlich Vertrauten so viel Verborgenes, das aufzudecken, sich unbedingt lohnt.
Anja Reinhardt berichtete über einen Audiowalk der Mainzer Kunsthalle in Zusammenarbeit mit dem dänischen Konzeptkünstler Joachim Köster. Islamo-Gauchisme, übersetzt in etwa linksradikaler Islamismus. Unter diesem Schlagwort tobt in Frankreich zurzeit eine heftige Debatte. Dabei ist der Begriff fast 20 Jahre alt. Der Soziologe Pierre-André Taguieff hat ihn damals benutzt in einem Buch, in dem er einen neuen Judenhass von links festgestellt und analysiert hat. Manche linke Kreise hätten sich vor dem Hintergrund der zweiten Intifada die Verteidigung von Minderheiten auf die Fahnen geschrieben und seien einen taktischen Schulterschluss mit dem politischen Islam eingegangen, so seine Argumentation damals. Die aktuelle Debatte wurde jetzt ausgelöst durch einen Fernsehauftritt der französischen Wissenschaftsministerin Frédérique Vidal. Vor 3 Wochen war das. Dabei hatte sie die Universitäten quasi als Brutstätten des Islamo-Gauchisme ausgemacht, mit einem verheerenden Einfluss auf die Forschung, den sie noch untersuchen lassen wolle. Ich habe mit meinem Kollegen Jürgen Ritte darüber gesprochen und ihn gefragt, worauf die Ministerin denn eigentlich abzielt mit ihren Vorwürfen.
Sie zielt natürlich nicht auf die gesamte Universität ab, sondern auf bestimmte Fachbereiche, die sie in den letzten Jahren etabliert haben. Die postkolonialen Studien, Postcolonial Studies, Gender-Studien, intersektionelle Studien, also alles Dinge, die zum Teil aus amerikanischen Universitäten kommen und die sich vorgenommen haben, vor allen Dingen die Unterdrückungsmechanismen gegenüber Minderheiten zu untersuchen. Das ist nun nichts besonders Neues, das macht Soziologie schon immer. Hier geht es darum, dass das Ganze auf eine etwas, manchmal in der Tat sonderbare Art und Weise zurückgeführt wird auf Konzepte, bei denen einem der Atem stockt. Also das Wort Rasse ist plötzlich wieder da, natürlich jetzt nicht in einem negativen Sinne, wie wir ihn kennen, aber trotzdem wird plötzlich wieder nach rassischen Kriterien die Menschheit eingeordnet und man stellt eben dann fest oder glaubt festgestellt zu haben, dass es da große Unterschiede gibt, die rassisch begründet sind und dass deswegen Minderheiten unterdrückt werden und so weiter und so fort. Also nichts gewaltig Neues, aber etwas, das die Ministerin und nicht nur die Ministerin als einen Hort, als eine Brutstätte, haben sie eben gesagt, dieses berühmten Islamo-Gauchisme sieht. Das heißt, dass an den Universitäten aufgrund eines falsch verstandenen Schutzes von Minderheiten oder angeblich Unterdrückten eine Art von Empathie entstanden ist, die radikal-islamistische Bewegung bis hin zum Terror nicht verteidigt, aber doch zumindest versteht und verstehend begleitet.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist an diesen Vorwürfen durchaus was dran?
Naja, es ist etwas dran, insofern, als es natürlich Meinungsäußerungen gibt, als es natürlich Debatten gibt in Frankreich, in denen sich verschiedene Lager gegenüberstehen. Ich erinnere an die Attentate gegen Charlie Hebdo und die große Demonstration, die große Solidaritätsdemonstration gleich im Anschluss. Da gab es dann den Demografen und Bevölkerungswissenschaftler Emmanuel Todd, der ja auch in Deutschland hin und wieder zu Wort kommt, der gesagt hat, diese Demonstration der Solidarität mit Charlie Hebdo, das war eine anti-islamische Demonstration. Was natürlich einigermaßen ein Quatsch ist. Aber das war seine eigene Meinungsäußerung als politischer Mensch, als Mitbürger. Und diese Debatte gibt es. Etwas anderes ist es immer, dann zu fragen, was machen diese Leute an den Universitäten und was lehren sie? Und da passiert nicht unbedingt dasselbe. Natürlich gibt es an den Universitäten, gibt es in den verschiedenen Forschungsrichtungen, nicht nur in den Geisteswissenschaften, auch in der Naturwissenschaft, viele Theorien, Hypothesen, die sich im Anschluss als Blödsinn erweisen, die vielleicht falsch sind, aber das ist Forschung, das ist Universität. Also es ist etwas dran, wenn die Ministerin bestimmte Intellektuelle im Visier hat, die allerdings für meine Begriffe minoritär sind, die Positionen beziehen, die zweifelhaft sind. Aber es ist nicht so, dass die Universität diese Probleme in die Welt gesetzt hat und dass sie von der Universität ausgingen.
Welche Reaktionen hat denn die Ministerin jetzt mit ihren Vorwürfen ausgelöst?
Gewaltige Reaktionen, sehr viele Petitionen. Es verging kaum eine Woche ohne Petition. Die letzte kam aus Amerika vor wenigen Tagen, wo sich 200 amerikanische Wissenschaftler und Forschungsinstitutionen an die Ministerin gewandt haben und darauf hingewiesen haben, dass das eine unzulässige Einmischung in die Freiheit von Lehre und Forschung ist. Auch aus Deutschland gab es schon solche Solidaritätsadressen von besorgten deutschen Wissenschaftlern. Und in Frankreich hat es eine erste Petition gegeben, die gleich tausendfach unterschrieben worden ist und unumwunden den Rücktritt der Ministerin forderte. Andere Petitionen gab es auch, die etwas moderater waren und darauf hingewiesen haben, dass es in der Tat, Irrwege geben kann. Aber das schreiben dieselben, unter anderem der von Ihnen eben zitierte Tagieff, der nicht leugnet, dass es da konzeptuelle Probleme gibt an der Universität, der sich aber auch genauso dagegen verwahrt, dass eine Ministerin, ausgerechnet eine Forschungs- und Wissenschaftsministerin, sich in die Belange von Universität einmischt. Das heißt, dass sie die Freiheit von Lehre und Forschung auf diese Art und Weise umstandslos zur Disposition stellt. Und das ist natürlich etwas, das als Skandal empfunden wird und auch einer ist.
Wie kommt es denn, dass Islamo-Gauchisme plötzlich so ein Riesenthema ist in Frankreich? Hat es eine Vorgeschichte?
Ja, eine haben Sie selbst angedeutet, die 20 Jahre zurückreicht. Eine andere reicht weniger weit zurück. Da müssen wir in den letzten Oktober gehen, als in einer Vorstadt von Paris der Geschichtslehrer Samuel Paty auf barbarische Art und Weise hingerichtet wurde, muss man sagen, von einem islamistischen Attentäter. Und auf Ursachenforschung, auf der Suche nach Schuldigen, Mitschuldigen, hat der damalige und jetzige Erziehungsminister, ein Kollege also von Madame Vidal, Monsieur Blanquer, schon den Islamo-Gauchisme in Anschlag gebracht und eben eine allzu große Nonchalance oder vielleicht auch Sympathie an manchen Universitäten unterstellt, die ein solches Klima schaffen würden. Da hat er sich auch ein wenig vergaloppiert. Aber in der Tat, auch damals gab es Reaktionen nach dem Mord an Paty, die doch zu denken gaben, wenn zum Beispiel vermieden wurde, von einem islamistischen Attentat zu sprechen oder die erste Sorge sofort einem Ausbrechen einer neuen Welle von Islamophobie galt, ohne dass auch nur ein Wort, wirklich nur ein Wort des Mitgefühls für diesen armen Lehrer gefallen ist. Aber noch einmal, das sind singuläre, das sind sehr isolierte Reaktionen gewesen, die natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommen haben, aber sie können auf keinen Fall als repräsentativ gesehen werden für das, was an französischen Universitäten oder überhaupt an Universitäten passiert.
Ist denn Islamo-Gauchisme nur in Frankreich ein Thema oder gibt es diese Debatte auch in anderen Ländern?
Ich glaube, in anderen Ländern wird es sie auch geben, aber in Frankreich hat sie eben eine besondere historische Aufladung aus Gründen, die Sie eben selbst genannt haben. Den Schulterschluss, den Pierre-André Tagieff festgestellt haben will, zwischen Teilen der radikalen Linken und dem politischen Islam. Und das ist in Frankreich ein besonderes Thema, weil ja auch der Islam sehr viel stärker vertreten ist in Frankreich als beispielsweise in Deutschland.
Jürgen Ritte war das über die Debatte in Frankreich um den Islamo-Gauchisme. Und jetzt Katrin Hondl mit den Kulturnachrichten, die heute vor allem Preisverleihungsnachrichten sind.
Ja, Christian Stückel ist Intendant des Münchner Volkstheaters, Leiter der Oberammergauer Passionsspiele und jetzt auch Träger der Buber Rosenzweig-Medaille. Mit der ist Stückel heute in Stuttgart ausgezeichnet worden für sein Engagement gegen christlichen Antijudaismus. Stückel habe, so sagte es der Münchner Erzbischof Marx in seiner Laudatio, die Oberammergauer Passionsspiele mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug überarbeitet. So sei Oberammergau zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden. Ganz so vollendet sieht der Geehrte sein Werk allerdings noch nicht. Vor der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille sagte Christian Stücke:
Mit so einem Preis hat man ja nicht irgendwie ein Ziel erreicht, sondern wir merken ja gerade, der Antisemitismus kommt wieder auf. An dem Zeitpunkt, wo man gerade ist, ist das eine Auszeichnung, wo man sagt, es wird gesehen, was man macht. Aber das Wichtige ist, dass man sich so eine Auszeichnung dazu hernimmt, zu sagen, und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Also wir müssen einfach auf Verständigung und das nicht nur mit Juden, sondern auch mit Muslimen und allen anderen.
Sagt der Regisseur und Theaterintendant Christian Stücke. Für sein Engagement hat er heute die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen. Eine wichtige Preisverleihung gab es auch in Spanien. In Malaga wurden gestern Abend die wichtigsten spanischen Filmpreise vergeben, die Goyas. Online natürlich, aber mit viel Prominenz vor den Webcams. Unter anderem schalteten sich Nicole Kidman, Dustin Hoffman und Al Pacino in den von Antonio Banderas moderierten Gala Abend. Große Gewinnerin war aber eine noch weitgehend unbekannte, die spanische Regisseurin und Drehbuchautorin Pilar Palomero nämlich. Ihr Debütfilm Las Niñas erzählt von der Freundschaft zweier Schulmädchen und ihrer Revolte gegen die konservative spanische Gesellschaft Anfang der 90er Jahre. Las Niñas wurde nicht nur als bester Film ausgezeichnet, er bekam auch gleich die Preise in den Kategorien Bestes Originaldrehbuch, Beste Nachwuchsregie und Beste Kameraführung. Als bester europäischer Film wurde die Produktion The Father von dem französischen Regisseur Florian Zeller mit einem Goya geehrt. Online, wie gesagt. Aber zumindest Kunst lässt sich ja bald wieder hier und da in echt erleben. Einige Museen in Deutschland werden kommende Woche wieder aufmachen. Deshalb zum Schluss noch eine kleine Servicemeldung. Beim Kölner Museum Ludwig funktioniert der Online-Ticketverkauf jetzt wieder für die große Warhol-Retrospektive. Wir haben hier in Kultur heute berichtet, unter dem enormen Andrang war der Server des Museums erstmal zusammengebrochen. Aber jetzt, so hieß es heute aus dem Museum, seien die technischen Probleme gelöst.
Vielen Dank, und damit geht Kultur heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.